Wir sprechen mit Giulio Caglia, ärztlicher Leiter des Suchtbereichs in der RWL Klinik Hamm. Er ist Suchtmediziner sowie Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Herr Caglia, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Langsam etabliert sich eine Beratungs- und Therapielandschaft zum Thema Mediensucht in NRW. Im Rhein-Sieg-Kreis hat sich ein regionaler Arbeitskreis Mediensucht zusammengefunden. Die Kölner Drogenhilfe ist ganz aktiv. Sie hat eine Stelle hierzu eingerichtet. Und längst hat sich ein Fachverband auf Bundesebene gegründet. In der RWL-Klinik in Hamm wurde ein tagesklinisches Modellprojekt durchgeführt. Die wohl erste klinische Behandlungsmöglichkeit in NRW. Wie ist es da zurückgekommen? Wie ist der Ansatz, Herr Caglia?
Ja, also im Prinzip ist dieses Phänomen Medienabhängigkeit, Mediensucht ja ein relativ junges Phänomen. Das wird so seit etwa 10 Jahren diskutiert. Das hat auch viel damit zu tun, dass sich die Medienlandschaft, insbesondere die Computerspiellandschaft, massiv verändert hat und die Computerspiele mittlerweile sehr weit entwickelt sind. Und wir sind hier bei uns zunehmend damit konfrontiert worden in der Suchtambulanz. Das heißt, Eltern haben ihre Kinder vorgestellt mit dem Problem, dass die zu lange und zu oft spielen und andere Interessen vernachlässigen und sich einfach in ihrer Persönlichkeit verändern. Wir haben dann versucht, diese Jugendlichen erstmal in die normalen Abläufe einzubinden, das heißt, auf die normale Drogenstation zu behandeln. Aber das war ein bisschen schwierig, weil die Eltern da oft nicht gerne mitspielen wollten, weil die einfach Sorge hatten, wenn die jetzt mit den Abhängigen zusammenkommen, die Heroin konsumieren oder Cannabis konsumieren oder Alkohol, dann könnte es ja sein, dass deren Kinder das möglicherweise auch noch anfangen. Da hatten die Bedenken, so dass es an dieser Hürde immer so ein bisschen gescheitert ist und die Jugendlichen auch nicht wirklich zu den üblichen Drogenabhängigen passten. Deswegen haben wir dann erstmal ein ambulantes Angebot gehabt. Das waren dann so, das war in Form von Seminaren für Eltern und für betroffene Jugendliche. Das ist relativ gut angenommen worden und dann ist darauf basierend ein tagesklinisches Modell entwickelt worden, was wir dann hier einfach ausprobiert haben und was jetzt im Moment ausgewertet wird und wo wir dann überlegen müssen nach der Auswertung, wie es weitergeht.
Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Das heißt, wie viele Computersüchtige haben Sie behandelt bzw. behandeln Sie?
Ja, also in diesem Modellprojekt gab es 6 Behandlungsplätze. Das waren tagesklinische Behandlungsplätze. Das heißt, die Jugendlichen sind 5-mal in der Woche morgens um 7:30 gekommen und dann am Nachmittag zwischen 4:30, 5:30 wieder nach Hause gefahren und hatten dann die Nachmittagszeit und auch die Wochenenden Zeit zusammen in der Familie, dass das hier gelernt wurde, umzusetzen. Es war ein sehr intensives Behandlungsprogramm. Im Prinzip fing es immer mit einem gemeinsamen Frühstück an, wo geguckt wurde, wie ist der Tag so gelaufen, gab es Besonderheiten zu Hause, gab es Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Dann ging es darum, Alternativen anzubieten hier in der Behandlung, das heißt in der Arbeitswerkstatt mal wirklich mit den Händen etwas zu entwerfen und zu bearbeiten und nicht nur virtuell am Computer. Die Sportebene, weil bei vielen Jugendlichen, die einfach sehr viel vor dem Computer sitzen, so die motorischen, sportlichen Ebenen vernachlässigt werden, war ein Ansatz über körperliche Tätigkeiten, da Alternativen aufzubauen und dann natürlich viel Psychotherapie, also Einzelgespräche, Familiengespräche, um so ein bisschen herauszufinden, wie hat sich das Ganze entwickelt, was gab es für Hintergründe auch in der Familie und wie lassen sich möglicherweise Schwierigkeiten in der Familie verändern und wie kann die Familie wieder zueinander finden und wieder ein normales Leben aufbauen. Weil das Problem mit diesen Jugendlichen ist, also die Jugendlichen, die wirklich abhängig sind, die verlieren ihre Alltagsstruktur, der Schlaf-Wach-Rhythmus verändert sich, die schlafen teilweise tagsüber, spielen dann nachts bis 3-4 Uhr morgens, gehen nicht mehr zur Schule, nehmen an den Mahlzeiten nicht mehr teil, ziehen sich zurück, brechen ihre Hobbys ab, treffen sich mit Freunden nicht mehr. Und da muss man erstmal mit der gesamten Familie gucken, wie kann man da wieder Strukturen aufbauen und was können insbesondere die Eltern auch tun.
Kommen wir nochmal konkreter zum Problem Computerspielsucht. Manche sagen, ab 2 Stunden täglich wird es zum Problem. Kann man es so konkret machen? Im Prinzip ist es ja eben schon implizit angeklungen. Wie würden Sie das formulieren sozusagen? Ab wann sollte man sich an Sie wenden? Ab wann sollte man professionelle Hilfe in Anspruch nehmen?
Also man kann es am Faktor Zeit alleine nicht festmachen, sondern man muss das Phänomen im Gesamtzusammenhang sehen. Es gibt im Prinzip eine Definition, da wird unterteilt einmal zwischen Medienmissbrauch und Mediensucht. Beim Missbrauch ist es so, dass im Prinzip Medien täglich mehr als 4 Stunden konsumiert werden. Das ist ein Grenzwert, der hat sich ursprünglich am Fernsehkonsum orientiert, ist aber übertragen worden jetzt auf alle Medien, das heißt eben auch auf Computer. Der zweite Punkt ist ein Kontrollverlust, das heißt, der Jugendliche nimmt sich eigentlich vor, ich setze mich jetzt nur 1 Stunde an den Computer und plötzlich merkt er, Mensch, jetzt sitze ich schon 3 Stunden hier und versuche und bekomme es nicht hin, das wirklich zu kontrollieren. Und wenn ich das versuche zu kontrollieren oder zu reduzieren, dann bekomme ich das nicht hin, bekomme Ängste oder Unruhe. Ein dritter Punkt ist Einengung des Verhaltensraums. Das heißt, das Medium, zum Beispiel der Computer, nimmt einen zentralen Platz im Leben ein und wird immer wichtiger, wichtiger als alles andere. Das heißt, Freundschaften werden vernachlässigt, der Fußballverein ist unwichtig, Schule ist unwichtig, Hausaufgaben sind unwichtig, mit den Eltern gemeinsam Aktivitäten zu machen sind unwichtig. Und der vierte Punkt wäre Fortführung trotz negativer Konsequenzen. Das heißt, die Jugendlichen merken, eigentlich ist es nicht gut. Ich merke, da passiert irgendwas mit mir und viele negative Dinge passieren um mich herum, aber ich kann es nicht lassen. Man würde dann erstmal von Missbrauch sprechen und wenn man dann von Sucht spricht, müssen noch 2 weitere Punkte dazu kommen. Das eine ist eine Toleranzentwicklung. Das heißt, es muss immer mehr konsumiert werden, um denselben Effekt zu erzielen, nämlich eine bessere Stimmung, eine Ruhe, eine Zufriedenheit. Und der zweite Punkt sind Entzugserscheinungen. Das heißt, wenn man den Konsum unterbindet, werden die Jugendlichen unruhig, unzufrieden, aggressiv. Manche zittern auch, schwitzen, merken, es ist, irgendwie fehlt was. Und die denken dann immer wieder an den Computer, auch in der Schule. Oder fangen an, auch wenn man den Computer wegnimmt, fangen an, im Kopf das Spiel weiterzuspielen. Ja, das wären dann auch so Entzugserscheinungen. Und wenn man all diese Punkte quasi hat und die zutreffen, dann würde man von einer Mediensucht sprechen. Ansonsten muss man einfach gucken, wenn jetzt ein Jugendlicher regelmäßig mal 1 Stunde, 2 Stunden spielt, aber ansonsten sehr gut eingebunden ist, Freunde hat, Hobbys hat, Fußball spielen geht, regelmäßig nach draußen geht, das in der Schule gut funktioniert und er auch in der Familie integriert ist und dort auch aktiv teilnimmt am Familienleben, da würde ich jetzt nicht von Sucht sprechen. Ja, da würde ich mir abhängig vom Alter auch noch keine Sorgen machen. Wenn es jetzt ein 15-16-Jähriger ist, würde ich da jetzt keine Panik kriegen. Bei kleinen Kindern ist es wieder anders. Da ist einfach, das sind so 2 Stunden am Tag. Bei einem 5-6-Jährigen wäre schon sehr viel. Da muss man schon noch mal gucken, dass man es einschränkt.
Wie ist das beim Vergleich der Süchte sozusagen bei der Computerspielsucht? Handelt es sich ja um eine nicht stoffgebundene Sucht. Wie ist das im Vergleich sozusagen zu den stoffgebundenen Süchten? Heroinabhängige bzw. Alkoholabhängige sind ja sehr oft depressiv. Ist das bei Computerspielsucht ähnlich? Wie ist das mit den Komorbiditäten? So nennt das, glaube ich, der Fachmann.
Also es scheint so zu sein, dass die Prozesse, die im Gehirn ablaufen und die zur Suchtentstehung führen auf neurobiologischer Ebene, dass das ähnliche Prozesse sind auch bei der Entstehung der Mediensucht, sodass man eigentlich sehr viele Parallelen hat zu den stoffgebundenen Süchten. Und was so die Doppeldiagnosen anbelangt, ist es so, dass wir bei den stoffbezogenen Abhängigen hier bei uns in der Klinik zu 60-70% an zusätzlichen psychiatrischen Diagnosen bei den Patienten sehen. Und bei den Jugendlichen mit einer Medienabhängigkeit ist es ähnlich. Das, was dort häufig gesehen werden kann, sind affektive Störungen, das heißt Depressionen oder aber auch Störungen so aus dem die mit Rückzug einhergehen und auch mit Ängstlichkeit, also phobische Störungen. Manchmal auch beginnende Psychosen und die müssen natürlich mitbehandelt werden. Es ist so, dass letztendlich eine reine Computersucht ohne zusätzliche psychiatrische Störung? Also erstmal ist die Frage, gibt es die überhaupt? Ich glaube eher nein. Ich glaube, dass immer zusätzlich eine Störung vorliegt, die dann einfach die Computersucht sozusagen antriggert und beides sich wechselseitig verstärkt. Und letztendlich ist es so, dass beide Störungen behandelt werden müssen und dass dann darüber, dass man jetzt zum Beispiel die Depression behandelt, auch die Finanzierung über die Kassen kein Problem ist. Wenn man jetzt eine reine Computersucht hätte, wenn es die denn gäbe, dann würde es vermutlich schwierig werden, dann eine Finanzierung über die Kassen zu bekommen, weil das als Krankheitsbild noch nicht anerkannt ist.
Sie richten sich jetzt insbesondere an Betroffene, also an Jugendliche. Eingangs ist ja schon mal angeklungen, dass Sie auch den Kontakt zum sozialen Umfeld suchen. Was raten Sie den Mitbetroffenen, den Eltern, beziehungsweise wie gehen Sie auf die zu?
Ja, also im Prinzip ist es, es ist schon wichtig, den Eltern zu raten, sich erstmal Rat zu suchen, ja, sich erstmal zu informieren. Es gibt, das kann über eine Erziehungsberatungsstelle passieren, das kann aber auch über Suchtambulanzen an Kliniken passieren, die möglicherweise sich auch mit dem Thema Medienabhängigkeit auskennen und sich da erstmal beraten zu lassen. Man kann auch, es gibt zum Beispiel auch über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt es eine Broschüre, die man sich bestellen kann. Es gibt zum Beispiel über flimo.de, da werden Fernsehsendungen bewertet. Dasselbe gibt es bei Spiele auch, über blindeku.de zum Beispiel. Also dass man sich da einfach informiert. Und ansonsten ist es wichtig, wenn es jetzt wirklich so ist, dass ein Zusammenleben ganz schwer geworden ist und wirklich alles aus dem Ruder geraten ist, dass sich die Familie mit dem Jugendlichen tatsächlich sich auch ein therapeutisches Angebot sucht, weil letztendlich da auch familientherapeutisch gearbeitet werden muss. Aber ich denke, das wäre so der erste Schritt. Erstmal informieren, ist es das schon? Also steckt möglicherweise da eine Suchtentwicklung dahinter? Meistens kommen die Jugendlichen nicht mit. Trotzdem kann man ja auch als Eltern alleine sich auch erstmal beraten lassen und das dann schildern. Und dann müsste man natürlich versuchen, den Jugendlichen zu motivieren, dass er einfach mal mitkommt und erzählt.
Ja, das ist vielleicht der schwierigste Schritt sozusagen, diese Gratwanderung oder den Grat zu erkennen zwischen Missbrauch und Sucht. Sie haben das ja eingangs auseinandergesetzt. Computerspielsucht war eines der meistdiskutierten Themen in 2008, so zumindest mein Eindruck, dominierte zahlreiche Podien und Fachtagungen. Wird das 2009 auch so bleiben? Und damit verknüpft natürlich die Frage, wird es weitere Angebote wie Ihres geben? Wird das Projekt fortgesetzt?
Also ich denke, das wird 2009 so bleiben, weil jetzt schon im neuen Jahr sich andeutet, dass Veranstaltungen, die zum Thema Jugendpsychiatrie stattfinden, jetzt zunehmend auch den Punkt Mediensucht beinhalten. Also ich habe jetzt schon diverse Einladungen, wo auch dieses Thema quasi diskutiert wird und auch zunehmend ambulante Angebote etabliert werden. Und meine Hoffnung ist, dass es zunehmend auch Angebote gibt. Im Moment gibt es eben meines Wissens nach nur ambulante Angebote. Unser Projekt hier war das erste. Es war eben nur ein Pilotprojekt. Das heißt, das Angebot gibt es im Moment nicht. Und wir müssen einfach als Klinik jetzt gucken, was wir mit den Daten machen und hoffen natürlich, dass sich dann ein weiteres Angebot etablieren kann. Ich denke, das wird sich entwickeln. Also ist meine Hoffnung. Ich denke, dass es als Störung zunehmen wird, dass man zunehmend darauf aufmerksam gemacht werden wird und dass sich dann hoffentlich auch irgendwann mal Angebote etablieren und sich das auch als Krankheitsbild etablieren wird.
Herr Kalia, danke für das Gespräch.
Ja, gerne.